HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Es ist mehr als ein halbes Jahr her. Da stand in Paris die Kathedrale Notre-Dame in Flammen. Weite Teile des Dachgewölbes stürzten ein, der schlanke Vierungsturm brannte komplett ab. In 5 Jahren, so versprach Frankreichs Präsident Macron, werde man Notre-Dame wieder aufbauen. Und er wünschte sich dabei eine Verbindung von Tradition und moderner Architektur. Dem widerspricht der leitende Architekt, der den Vierungsturm originalgetreu wieder aufbauen will. Eine Frage, über die in Frankreich mittlerweile heftig gestritten wird. Eine klare Meinung dazu hat auch Barbara Schock-Werner. Die Architektin und Professorin für Kunstgeschichte koordiniert die deutsche Hilfe beim Wiederaufbau von Notre-Dame und spricht sich für eine Rekonstruktion aus. 13 Jahre lang, bis zu ihrer Pensionierung 2012, war Schock-Werner Dombaumeisterin in Köln, wo sie bis heute lebt. Für HR Info das Interview habe ich Barbara Schock-Werner in ihrer kleinen Wohnung mit Domblick besucht. Frau Professor Schock-Werner, wo waren Sie am Abend des 15. April 2019?
Ich war, fast muss man sagen, Gott sei Dank, ich war zu Hause und habe Tagesschau geguckt, wie die meisten Menschen das abends um diese Zeit tun, und habe in der Tagesschau diese schrecklichen Bilder aus Paris gesehen.
Notre-Dame brennend, ein religiöses Symbol, aber auch ein nationales Symbol für die Franzosen. Was hat das für Sie persönlich bedeutet, diese Bilder zu sehen?
Das ist natürlich, wenn man mit gotischen Kathedralen oder überhaupt Kirchen zu tun hat, dann ist ein solcher massiver Kirchenbrand schon ein Schrecken, weil man natürlich sofort denkt, kann mir das auch passieren oder meiner Kirche auch passieren. Aber Notre-Dame ist ja auch nicht irgendeine Kirche, es ist wirklich die französische Kathedrale. Und zuerst glaubte man das gar nicht, als man diese Riesenflammen sah. Das hatte irgendwie auch einen surrealen Charakter. Und als das Bild kam, als die obere Hälfte des Vierungsturms da abgebrochen ist und durch die Gewölbe gefallen hat, dann war der Schrecken schon sehr, sehr groß.
Sie waren 13 Jahre lang Dombaumeisterin für den Kölner Dom. Wenn Sie sagen, hätte das auch bei mir passieren können, war das sozusagen eine reale Vorstellung oder einfach ja auch der Schrecken, der dann ganz auf Ihre persönliche Erfahrung sich bezog?
Ja, also es war schon ein Schrecken. Es hätte hier in Köln nicht so passieren können, weil wir nicht einen hölzernen Dachstuhl, sondern einen eisernen des 19. Jahrhunderts haben. Dort könnte es auch mal brennen, aber nicht in diesem, also theoretisch, aber nicht in diesem Ausmaß, wie es in Notre-Dame gebrannt hat.
Der Brand von Notre-Dame, der war ja noch nicht gelöscht. Da kamen aus aller Welt Hilfsangebote, was den Wiederaufbau anging. Und Sie wurden kurz danach von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters gebeten, die Hilfe aus Deutschland zu koordinieren, zu gucken, was wird gebraucht.
Ja, wenige Tage danach bekam ich einen Anruf aus der unmittelbaren Umgebung von Frau Ministerin Grütters. Bei der Bundeskanzlerin und bei ihr gingen lauter Hilfsangebote ein und sie bräuchten jetzt jemanden, der das koordiniert, ob ich das nicht machen wollte.
Mhm. Welchen Eindruck hatten Sie vom tatsächlichen Ausmaß des Schadens, als Sie dann das erste Mal dorthin reisen konnten?
Dass es anders ist, denn man kommt erst mal hin und steht vor einer makellosen Fassade, an der nicht ein schwarzer Fleck, gar nichts ist. Und dann kommt man rein. Und als ich das erste Mal da war, lag noch der Brandschutt im Mittelschiff. Und dann merkt man erst, wie katastrophal das gewesen ist, was da passiert ist. Man sieht 3 große Löcher im Gewölbe und nimmt wahr, dass es eine wirkliche Katastrophe war. Und dass aber 2 der Mittelschiffsstützen, die ausgebrannt waren, das Holz, das runtergestürzt ist, hat ja unten weiter gebrannt und hat 2 der Mittelschiffsstützen so erhitzt, dass der Stein nicht mehr tragfähig war.
Das kann man sich gar nicht so vorstellen, ne? Dass Stein auch durch Hitze leidet.
Ja, wie Zucker. Also so. Und die waren aber sofort ummantelt. Wenn das noch länger oder heftiger gebrannt hätte, hätte es leicht sein können, dass auch das Mittelschiff tatsächlich eingestürzt wäre.
Inzwischen haben Sie mehrere Besuche vor Ort gemacht, haben mit den Leuten auch intensiv gesprochen, die am Wiederaufbau dort unmittelbar dran sind. Wo sehen Sie im Moment das größte Problem, was zu lösen ist?
Also das größte Problem ist immer noch die Standfähigkeit. Es darf ja bis heute keiner unter die Gewölbe, weil immer wieder Steine runterkommen und man sich jetzt überlegt, wie man das sichert. Es darf keiner auf die Gewölbe, keiner unter die Gewölbe, was natürlich für die Arbeiten ganz schwierig ist. Man untersucht die Steine, also die obere Kante, für die Laien gesagt, ist etwa auf 20 cm ausgeglüht. Auch da muss man jetzt untersuchen, ist das nur ein optisches Problem, das heißt, die Oberfläche der Steine ist kaputt, oder ist das so geschädigt, dass man die ganzen Steine auswechseln muss an der oberen Kante, was natürlich eine Riesenarbeit wäre. Mhm. Eines der Probleme, das auch überhaupt noch nicht gelöst ist, ist das Blei im Inneren als Staub, als Tropfen und als in so Form wie so Haferflocken sieht das aus.
Das wurde damals als Dachverkleidung benutzt und ist geschmolzen.
Die Dachdeckung ist Blei, wie bei allen großen Kirchen, weil Blei einfach das dauerhafteste und auch das am besten anzupassende Material für Dächer ist. Also wir haben auch ein Bleidach. Mhm. Und dieses Blei ist natürlich in dieser Hitze, hat den Brand beeinflusst, vielleicht sogar ein bisschen heftiger gemacht, als es ohne das wäre, und ist nun in verschiedenen Formen, kommt das vor, was dazu führt, dass im Moment die Mitarbeiter einschließlich des leitenden Architekten den Raum überhaupt nur in Schutzkleidung betreten dürfen, was der Architekt Villeneuve natürlich als lästig empfinden, wenn er immer vom Büro in den Bau geht und wieder zurück und sich jedes Mal komplett umziehen muss.
Aber das Zeug ist hochgiftig und hat sich überall abgesetzt in Form von Tröpfchen, von Staub.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass Frau Grütters und ich und auch Herr Laschet und ich noch ohne Atemmasken da drin waren, aber wir waren ja auch nicht lange drin, insofern ist das nicht. Aber deshalb ist es gerade ganz schwierig, wird untersucht, die Wände, die ja innen auch verrußt sind, müssen gereinigt werden. Kann man das mit einem Sauger machen, denn da ist ja nicht nur jetzt der Neudreck drin, die sind schon lange nicht mehr gereinigt worden, sondern der Altdreck auch. Wie hat sich das vermischt? Kann man da die moderne Lasermethode einsetzen? Das heißt, eine Frage, die bisher nicht auftauchte, was macht der Laser mit dem Blei auf der Oberfläche? Das Blei ist auf den Fenstern, es sind ja alle Obergartenfenster ausgebaut, die müssen restauriert werden. Auch da muss man erstmal suchen, welche Reinigungs-Restaurierungsmethoden kann man anwenden. Der Bleistaub ist nicht nur auf der Orgel, er ist auch in den Orgelpfeifen. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit, denn wenn der Organist spielt, bläst es dann wieder in Raum. Das geht ja schließlich mit Luftdruck, wird man die Orgel auch total restaurieren müssen. Und dazu kommt, als ein Problem, das mir am Anfang gar nicht klar war, das jetzt aber beim dem letzten Besuch auch in den Untersuchungswerkstätten, das Gebäude ist ja völlig durchnässt durch das Löschwasser. Der eine Kollege meinte, dass es wohl 10 Jahre dauert, bis es wieder trocken ist, also völlig trocken ist. Und es wurde mit Wasser aus der Seine gelöscht und das Wasser aus der Seine ist nicht sauber. Da gibt es Salze und Biomasse drin und das sitzt jetzt alle in den Wänden. Auch das muss wieder entfernt werden. Das heißt, es wird ein langer und mühsamer Prozess werden, dessen Beginn auch noch gar nicht definiert werden kann, weil man viele der gerade von mir geschilderten Maßnahmen erstmal untersuchen muss, wie geht man überhaupt vor.
Also viele offene Fragen. Sind Sie denn überhaupt schon in die Situation gekommen, jetzt Hilfe konkret aus Deutschland vermitteln zu können?
Nein, so weit sind wir noch gar nicht. Aber also zum Beispiel bei den Fenstern, das habe ich immerhin angeboten, der Spezialistin für die Glasmalerei, Claudine Lozell, die wir lange kennen, weil unsere Glaswerkstatt mit ihr zusammengearbeitet hat. Wenn erstmal festgelegt ist, wie diese Fenster behandelt werden sollen, dann kann man anbieten, und das habe ich auch schon gemacht, dass ein Teil dieser Fenster auch in Deutschland restauriert werden können. Aber da alles ist eigentlich noch gar nicht so spruchweit, weil die immer noch bei Schadensuntersuchungen und den ersten Reinigungsversuchen sind.
Professor Barbara Schock-Werner in HR Info das Interview, langjährige Dombaumeisterin in Köln und jetzt diejenige, die deutsche Hilfe koordinieren soll für den Wiederaufbau von Notre Dame in Paris. Frau Schock-Werner, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste, das ist die HR Info Interviewbox. Die reiche ich Ihnen jetzt mal rüber und da dürfen Sie mal reinschauen.
Da ist ein Baukastenelemente drin. Ich hatte einen Märklin-Baukasten. Soll ich das jetzt zusammenbauen?
Wenn Sie mögen, gerne. Das ist ein bisschen die modernere Form jetzt aus Kunststoff.
Das Tolle bei Märklin war und auch das pädagogisch viel Sinnvollere, dass man schrauben musste.
Ja.
Und diese Schrauben waren für die Entwicklung der Feinmotorik bei Kindern sehr hilfreich. Während das Steckzeug geht natürlich schneller und führt auch zu schnelleren Ergebnissen.
Sie sind Jahrgang 1947, ja. Dass man Ihnen als Mädchen damals so einen Metallbaukasten geschenkt hat, ist ungewöhnlich für
das
die Zeit, oder?
Das führte sozusagen vielleicht auch zu dem Ergebnis, das es hatte. Ich glaube, dass ein bisschen ist es auch, dass mein Vater sich natürlich einen Sohn wünschte und als er den nicht bekam, also zum Beispiel nicht nur, damals fand ich das ganz normal, einen Märklin-Baukasten, einen gebrauchten, weil der über uns wohnte, ein junger Mann. Und als der nicht mehr spielte, wurde der für wenig Geld von meinen Eltern erworben und ich bekam ihn. Aber ich bekam auch zum Beispiel, ist immer unvergessen, das alte Bügeleisen ging kaputt und dann wurde die Schnur abgeschnitten. Und ich bekam einen Schraubenzieher und durfte es auseinandernehmen damals. Heute sind die alle verschweißt, das geht gar nicht mehr. Aber ich durfte das Bügeleisen auseinanderschrauben.
Das heißt aber, Sie kommen aus so einem geboren in Ludwigsburg schwäbischen Handwerkerhaushalt.
Ja,
das ist sozusagen auch bei der Tochter gepflegt.
Also alles wäre erlaubt, aber zwei linke Hände wäre klar, hätte ich glaube zum Ausschluss geführt.
Sie haben dann erstmal die Mädchenmittelschule gemacht, haben Bauzeichnerin gelernt. Da ging es dann schon in Richtung Architektur.
Ja, also es war ganz klar, also ich wollte nicht auf so ein normales Büro. Erstens habe ich immer einen gewissen Kampf mit der deutschen Rechtschreibung geführt und wäre als Sekretärin eine völlige Niete geworden. Und zweitens hatte ich auch keine Lust, die Briefe an andere Leute zu schreiben. Und es sollte aber eine richtige Lehre, also irgendwas Seriöses. Und diese Bauzeichnerlehre schien mir doch ein, irgendwie ist das nicht mein System.
Ja, ich merke, dass Sie verschiedene Versuche unternehmen, jetzt diese Sachen einfach zusammenzustecken. Sie sind tatsächlich das Schrauben noch gewöhnt vom Metallbaukasten. Als Architektin oder als Architekturstudentin haben Sie dann aber, als Sie das Studium absolviert hatten, den besten Abschluss gemacht.
Das war damals eine schöne Geschichte. Die baden-württembergische Bauindustrie hat immer den besten Absolventen, der damals hieß das noch Staatsbauschule Stuttgart, heute heißt es Fachhochschule für Technik, einen Preis gegeben, der mit einer goldenen Uhr verbunden war. Und dann passierte die große Peinlichkeit, dass der beste Absolvent eine Absolventin war. Und das brachte nun diese Bauindustrie doch in gewisse Schwierigkeiten, weil sie das nicht einer Frau geben wollten. Und außerdem war die Begründung, sie hätten schon eine Männeruhr gekauft. Und dann bekam den Preis der Kommilitone nach mir, also der zweitbeste. Da ich eine Freundin hatte, die Assistentin war, habe ich das überhaupt erst erfahren, sonst wurde das natürlich nicht öffentlich. Und eigentlich fand ich es komisch und peinlich für die Bauindustrie, dass sie noch denn so... Ich bin ja nicht aus der Frühzeit des 20. Jahrhunderts, sondern das passierte in den 70er Jahren. Wir waren etwa 10% weibliche Studentinnen, also noch nicht so viel. Aber das, was Gutes daran war, ist, dass es heute völlig undenkbar ist. Mhm. Also das ist richtig was aus der Geschichte und das könnte sich heute keine Institution mehr leisten.
Aber es war zum Beispiel Ende der 90er Jahre auch noch ziemlich undenkbar, in Köln eine Dombaumeisterin zu berufen, weil Architektur und Bau Männersache und katholische Kirche schon mal 100% Männersache.
Ja, weil es auch gar nicht so viele Frauen gab, die sozusagen sich dafür interessierten. Heute gibt es an vielen Stellen tatsächlich weibliche Dombaumeisterinnen, weil sich für das Fach Baugeschichte mehr weibliche Studenten interessieren als männliche. Und das ist, führt natürlich dazu, dass die meisten Kollegen von mir...
Ich glaube, ich muss Ihnen jetzt mal das Spielzeug wegnehmen, sonst haben Sie am Ende unseres Interviews Notre Dame wieder aufgebaut.
Ja, und das finde ich jetzt faszinierend. So langsam begreife ich, wie das funktioniert, aber Sie merken schon, dass es mich richtig funktioniert.
Genau, aber es
nur ist noch das Rädchen. Irgendwie
fordert auch Ihre gesamte Aufmerksamkeit, Frau Schock-Werner, langjährige Dombaumeisterin in Köln. Jetzt koordiniert sie die Wiederaufbauhilfe für Notre Dame in Paris. Als Dombaumeisterin, das war ja, muss man sagen, wirklich ein Traumjob für Sie mit einer Tradition, die zurückreicht bis ins Mittelalter. Trotzdem fragt man sich so von außen als Laie, warum braucht eigentlich so ein Gebäude wie der Kölner Dom eine eigene Architektin, die sich ausschließlich um dieses Gebäude kümmert?
Das liegt daran, dass sozusagen gerade gotische Kathedralen, und da ist der Kölner Dom keine Ausnahme, eine intensive Betreuung brauchen. Das liegt, Romanik und Barock ist viel einfacher zu halten, weil die geschlossenere Oberflächen haben. Gotische Kirchen haben dieses Strebewerk und Fialen und da ist die Oberfläche rein, die Steinoberfläche natürlich am größten. Deshalb haben alle großen gotischen Kirchen, Freiburg, Ulm, Passau, Regensburg, stehende Dombauhütten. Und der Kölner Dom ist nun mal der größte von allen diesen Bauten und braucht deshalb auch eine umfangreichere Pflege. Jeder, der ein Haus hat, und sei es nur ein Reihenhaus, das älter ist als 15 Jahre, weiß, irgendwas ist immer zu tun. Nur dass das, was hier getan wird, natürlich, weil das Gebäude sehr viel älter, größer ist und eine große Oberfläche hat, intensiver ist. Dazu kommt, dass aufgrund der Industrialisierung und in Köln auch durch die unmittelbar am Dom vorbeifahrende Eisenbahn 150 Jahre lang schwefelhaltige Luft direkt auf das Gebäude geblasen wird. Und das hat immense Schäden an der Oberfläche hervorgerufen. Und die müssen repariert werden. Dazu kommt auch, dass der Dom ja eine der wenigen Kirchen ist, die keinen Bildersturm erlebt hat. Und denn die Dombauhütte ist auch für die Ausstattung verantwortlich, für die Altäre, Wandmalereien und Skulpturen und so weiter. Das sind die meisten anderen auch nicht. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Handwerkern, die in kleinen Teams dort arbeiten. Und A, braucht es jemand, der sagt, wir machen zuerst das und dann das. Und es braucht jemand, der sozusagen das koordiniert. Denn wenn ich verschiedene Teams habe, müssen die alle arbeiten. Es hat mir mal ein Besserwisser einen Brief geschrieben, ich hätte ja wohl keine Ahnung von meiner Arbeit, sonst würde ich zuerst das eine fertig machen und dann das nächste anfangen. Das ist zwar eine nette Idee, aber A, funktioniert der Dom nicht so und B, muss ich ja alle immer gleichzeitig beschäftigen. Also muss ich sozusagen auch koordinieren. Es fängt immer an mit den Gerüstbauern, die irgendwo ein Gerüst bauen müssen, denn fast nichts kann getan werden ohne Gerüst. Und so geht das durch.
Sie sind selbst katholisch, sonst hätten Sie diesen Job nicht bekommen. Ja. Aber Religion hat, glaube ich, in Ihrem Leben vor dem Kölner Dom nicht so eine ganz große Rolle gespielt. Wie begegnen Sie als Architektin mit dem Blick für das Bauliche, für die Schäden, für das, was zu reparieren ist, so einem Gebäude, was für viele Menschen heilig, sakral, also ein ganz besonderer Ort ist?
Ja, deshalb ist dieses, der Bewerber muss katholisch sein, nicht nur sozusagen eine theoretische Forderung, die für die meisten Führungsaufgaben in der katholischen Kirche gilt, sondern es ist tatsächlich sinnvoll. Wenn man mit diesem Dom umgeht, muss man verstehen, was er bedeutet, seine Geschichte, und man muss auch einigermaßen regelmäßig bei den Gottesdiensten sein, um zu sehen, wie er benutzt wird in den Gottesdiensten.
Aber sind Sie auch empfänglich für diese heilige Ausstrahlung eines solchen Kirchenbaus?
Ich habe meine Doktorarbeit über das Straßburger Münster geschrieben und war sehr lange in und auf dieser Kirche und habe schon damals gemerkt, wenn ich länger im Innenraum bin, dann macht er was mit mir. Und das kann man auch erleben, wenn man den Dom besucht oder eine andere dieser Kirchen. Wenn man sich dem eine Weile aussetzt, dann machen die was mit einem. Das heißt, die Alltagssorgen werden immer geringer. Man merkt, dass dieses, was man so täglich erlebt, an Ärger, an Problemen, dass das immer unwichtiger wird. Ich meine, das reicht nicht, wenn ich da 10 Minuten durchlaufe, aber wenn ich mich diesen Gebäuden aussetze, dann ist das eine Wirkung, die, glaube ich, die meisten Menschen haben.
Zu Ihren Aufgaben gehörte es auch, den Dom an bestimmten Stellen weiterzuentwickeln. Und da war vor allem ein neues Kirchenfenster gefordert. Anfang der 2000er Jahre, da sollte eigentlich eine gegenständliche Darstellung von Märtyrern des 20. Jahrhunderts entstehen. Und Sie haben damals den Künstler Gerhard Richter beauftragt, der dann einen abstrakten Entwurf vorgelegt hat. 11.000 Glaselemente, 72 verschiedene Farben. Warum haben Sie sich für diesen Entwurf stark gemacht?
Also A war die Aufgabe von Anfang an, für dieses Fenster ein Farbfenster zu machen. Da waren vor dem Krieg heilige Herrscher drin. Heilige Herrscher sind kein Thema mehr für unsere Zeit. Und dann habe ich mit den Herren des Domkapitels überlegt, was man da für stehende Figuren machen könnte. Und dann kamen die Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Das fand ich auch gut. Und dann bin ich eben sozusagen mit Gerhard Richter in Kontakt gekommen und habe ihn gebeten, einen Entwurf zu machen. Und er hat auch figürlich angefangen. Die Zeichnungen lagen zuerst noch auf dem Tisch und hat uns dann aber erklärt, mein Begleiter damals war der Weihbischof Friedhelm Hoffmann, später Bischof in Würzburg und Kunsthistoriker, promovierter Kunsthistoriker, und hat uns beiden erklärt, figürlich geht an dieser Stelle gar nicht, weil zu hoch, das fängt ja erst auf 22 Meter an, das Fenster.
Kann man eh nicht erkennen von unten.
Ja, und dann hatte er sozusagen auf eine alte Idee seiner Bilder zurückgegriffen, nämlich Farbquadrate zu addieren. Und wir waren zuerst ein bisschen fassungslos, weil wir das nicht erwartet haben, aber er hat uns überzeugt. Und dann musste ich das Domkapitel noch überzeugen. Und ich habe 2 Alternativentwürfe mir tatsächlich figürlich machen lassen. Und das Domkapitel hat dann noch andere Experten herangezogen. Und es kam alle zu dem Ergebnis, nein, figürlich geht überhaupt nicht an dieser Stelle. Wohlgemerkt an dieser Stelle. Und so kam es, dass Gerhard Richter dieses Fenster gemacht hat mit den Farbquadraten. Wir haben 5 Jahre zusammen an diesem Fenster gearbeitet, bis es schließlich eingeweiht wurde. Das war natürlich für mich eine spannende Zeit, mit einem so bedeutenden Künstler so intensiv zusammenzuarbeiten.
Wenn man das an der Stelle sich trauen kann, mit moderner Kunst so eine mittelalterliche Kirche weiterzubauen, dann stellt sich die Frage ja auch für Notre Dame, wo Sie jetzt, Frau Schock-Werner, den Wiederaufbau oder die Hilfe aus Deutschland dafür koordinieren. Der französische Präsident Macron hat gesagt, für den Wiederaufbau soll es einen Architektenwettbewerb geben, der Tradition und Moderne verbindet. Und da kamen schon jede Menge Entwürfe von gläsernen Türmen anstelle des Vierungsturms, einem Dachgarten, sogar einem Pool auf dem Dach. Also unterschiedliche Ideen, was daraus werden könnte. Sind Sie dafür offen für so einen modernen Weiterbau auch von Notre Dame?
Also das Schwimmbad auf dem Dach war, glaube ich, kein ernst gemeinter Vorschlag. Und etliche dieser Entwürfe haben einfach vergessen, dass es sich um eine Kirche handelt. Was sollte denn ein Wald oder sowas da oben? Eine Alternative, zumindest theoretischer Art, war Sir Norman Fosters Entwurf des Glasdaches. Aber es ist natürlich sowas ganz schwierig, denn ein Glasdach verträgt ja. Wer soll denn da oben um Gottes Willen Fenster putzen oder Dach putzen? Das wäre also von der Haltung viel aufwendig.
Ein praktischer Einwand, aber nicht grundsätzlich was dagegen, eine moderne Form zu finden.
Ja, aber sozusagen das Gegenargument kommt von ganz anderer Seite. Der Architekt Villeneuve hat das klar gemacht und es ist mir sofort einsichtig, der leitende Architekt möchte wieder einen Holzdachstuhl, weil er die Auflast braucht. Das heißt, die Wände, das Strebesystem, die ganze Kirche ist auf diesen schweren Dachstuhl ausgerichtet. Wenn man da jetzt einen sehr viel leichteren Stahldachstuhl draufsetzt, fürchtet er, und ich glaube mit Recht, Verformungen in den Wänden. Das heißt, Er will das Gleichgewicht wiederherstellen und dazu braucht er wieder einen hölzernen Dachstuhl. Und das finde ich etwas ganz Logisches und so wird es wohl zu einem hölzernen Dachstuhl kommen.
Aber dieser Vierungsturm, der eingestürzt ist, der also genau in dieser Kreuzung von Gebäudeteilen steht, der ist ja gar nicht alt. Der ist im 19. Jahrhundert dahingestellt worden.
Ja, aber es ist sozusagen, als ist ein Vierungsturm, den der berühmte Architekt Viollet-le-Duc entworfen hat. Und er ist ein Traum eines Vierungsturmes. Also der ist so toll gewesen, muss man jetzt sagen, dass sogar Kollegen, die sonst nicht so für Rekonstruktion sind, zu sagen, der stimmt in den Proportionen und den Details so gut, den muss man wieder rekonstruieren.
Und da sind Sie auch dieser Ansicht,
also ich hätte natürlich auch ein bisschen Probleme wieder so ein Holzturm, denn man kann ihn nur in Holz rekonstruieren. Das ist eine Holzkonstruktion gewesen. Und wenn man noch vor Augen hat, wie der Vorgänger brannte wie eine Fackel, hat man natürlich schon ein bisschen Bauchschmerzen, wieder Holz zu machen. Aber heute gibt es ja auch modernere Holzschutzmethoden. Also der Dachstuhl wird ganz sicher wieder aus Holz. Beim Vierungsturm halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die alte Form rekonstruiert wird. Aber das ist auch in Frankreich noch nicht ausdiskutiert und im Moment, würde ich sagen, eine der geringsten Probleme.
Die Probleme, das haben Sie zu Beginn angedeutet, werden eigentlich immer mehr, weil man erstmal noch ganz viel untersuchen muss. Der französische Präsident hat dennoch relativ spontan nach dem Brand gesagt, wir schaffen das in 5 Jahren. Dann sind Olympische Spiele in Paris. Dann ist er, wenn er wiedergewählt wird, in der Hälfte seiner zweiten Amtszeit. Was ist Ihre Prognose für den Wiederaufbau? Wann werden wir Notre Dame wieder besuchen können wie früher?
Es kommt drauf an, was man als fertig definiert. Also Architekt Philippe Villeneuve möchte möglichst rasch die Gewölbe rekonstruieren. Es sind ja mehrere eingestürzt, bei den anderen weiß man nicht, ob sie tragfähig sind, damit er den Raum wieder gewinnt. Das heißt, das Innere soll wieder erlebbar werden, möglichst rasch, wenn sie gut arbeiten und Geld ist ja genügend da, könnte das gelingen, die Gesamtrestaurierung, neuer Dachstuhl, Vierungsturm, Trocknung, Reinigung und so weiter, Fensterrestaurierung, Orgelrestaurierung, wird garantiert nicht in dieser Zeit zu machen sein.
Professor Barbara Schock-Werner, das wird auch für Sie als Koordinatorin der Deutschen Hilfe für den Wiederaufbau von Notre Dame noch einiges an Arbeit vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung als frühere Dombaumeisterin in Köln. Frau Schock-Werner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview.
Bitte schön.
Und die Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.